Herzlich willkommen zum OT3D-Werkstatt-Podcast, deinem Insider-Podcast, wenn es um die digitale Revolution in der Orthopädie-Werkstatt geht. Entdecke, wie innovative Technologien, wie zum Beispiel der 3D-Druck, deine Arbeitsprozesse im Sanitätshaus oder der Orthopädie-Werkstatt verändern und welche Chancen sich daraus für dich ergeben. In jeder Episode bieten wir praxisnahe Einblicke, Experteninterviews und wertvolle Tipps, um dein Unternehmen auf die nächste digitale Stufe zu bringen. Egal, ob du Geschäftsführer, Orthopädietechniker oder technikbegeistert bist, hier erfährst du alles, was du über die Zukunft der Orthopädietechnik wissen musst. Eine Produktion von druckerfachmann.de. Hallo und herzlich willkommen in der OT3D-Werkstatt, deinem Podcast, wenn es um den Einsatz von 3D-Druck in der OT-Werkstatt geht. Ich bin Dominik Heinz und heute geht es ums Eingemachte. Und zwar, was bringt dir 3D-Druck in der OT-Werkstatt wirklich? Euro, Zahlen, Nervenersparnis, ganz viele Punkte auf jeden Fall. Also heute mal keine Theorie und keine Buzzwords, sondern wir versuchen das Ganze mal mit Zahlen, Daten, Fakten und auch den Erfahrungen, die wir so gemacht haben in den verschiedenen Betrieben, mal zu untermauern. Und weil ich die Wahrheit nicht alleine verkünden möchte, habe ich heute mal wieder meinen geschätzten Kollegen, meinen Partner in Print Crime dabei, und zwar Dennis Opieka. Dennis, schön, dass du wieder da bist. Herzlich willkommen.
Ja, ich grüße dich. Ich freue mich auch. Ich war jetzt ja einige Folgen nicht dabei, hatte verschiedene Gründe, aber umso mehr freue ich mich, heute wieder mit dir den Podcast machen zu dürfen.
Ja, und ich erst auf jeden Fall. Also immer so alleine so ein bisschen darüber zu erzählen. Also du gibst mir immer Impulse und sagst auch immer hier, guck mal, darüber müssen wir reden und darüber kann man reden und hier nochmal die fundierten Inhalte und sowas alles. Aber es macht schon viel mehr Spaß auf jeden Fall, wenn man das im Dialog macht. Also total schön, dass du heute wieder dabei bist. Und wir haben ja wirklich ein tolles, spannendes Thema, was wir wirklich auch bei, ich würde schon sagen, jedem zweiten Gespräch immer wieder aufpoppt, ne? Zahlen, Daten, Fakten.
Ja, und ich freue mich wirklich auf diese Folge, weil wir heute mal Tacheles reden. Sonst sind wir ja schon bemüht, ziemlich diplomatisch unterwegs zu sein und versuchen ja im Großen und Ganzen zu informieren. Ja, aber das Feedback, welches ich so vom Podcast bekomme, ist ja durchweg positiv. Ich denke mal, bei dir wird es ja auch ähnlich sein. Ja. Aber was mich dann persönlich so ein bisschen stört, sind Aussagen wie, den Podcast kann man gut nebenbei hören. Und da ich ja privat auch gerne Podcasts höre, verschiedene Podcasts auch nebenbei, aber wenn ich dann ein richtig spannendes Thema oder eine spannende Folge höre, dann konzentriere ich mich und fokussiere mich wirklich darauf und versuche, so viel Wissen wie möglich auch abzugreifen. Und dann kann ich das ja nicht nebenbei hören. Und mit diesem Anspruch möchten wir beide ja heute diese Podcast-Folge für euch machen. Also kein Blabla, sondern mal auf den Tisch, was ein eigener 3D-Druckprozess wirklich bringt oder auch eben nicht, wenn man es falsch macht.
Ja, vollkommen richtig. Und auch bei dem Thema Podcast, ich höre ja wirklich auch jetzt schon fast über mehr als 10 Jahre Podcasts in verschiedenen Formaten. Und da habe ich nämlich auch gemerkt, von wegen, viele hört man halt nebenbei. Die sind wirklich, wenn du dann so eine richtig spannende Folge hast, wo auch viele Inhalte vermittelt werden, dass ich dann auch sage von wegen, okay, jetzt, wenn ich zum Beispiel beim Autofahren bin, höre ich auch zum Beispiel viel Podcast, dass man dann doch sagt, komm, ich stopp das Ganze, fahr dann mal ran und nimm mir auch Stift und Zettel oder mein Handy und mach mir Notizen dazu, einfach für wichtige Sachen, die ich total als Mehrwert für mich, so diese Gold Nuggets, die ich das ein oder andere Mal auch schon gesagt habe, weil das einfach total sinnvoll ist. Und wir hoffen, dass wir heute mal so ein bisschen so ein Gold Nugget mal wieder rauskriegen und euch mal wieder mit einem frischen und auch so, ich sag mal, sehr direkten Impuls auch nochmal beglücken können heute. Und bevor wir aber mal direkt einstarten in die ganzen Zahlen oder in die ganzen Themen, die wir uns auf den Zettel geschrieben haben, dieser Begriff ROI ist ja auch so ein typischer Beraterbegriff, ne? Klar, wir beraten ja auch viel hin und her, aber wenn wir das jetzt mal adaptieren auf den OT-Kontext, was versteht man eigentlich darunter, Dennis?
Also ganz einfach gesagt ist der ROI, also der Return on Invest, der zeigt dir, wann du dein eingesetztes Geld wieder drin hast, ganz grob gesagt. Ja, also wann sich das Geld, welches du jetzt, sag ich mal, für einen Drucker ausgegeben hast, wann sich das dann gelohnt hat. Ganz grob gesagt.
Ja, das ist ja eine gute Definition erstmal, damit die Leute, die vielleicht das auch gar nicht gehört haben oder bisher noch gar nicht damit umgegangen haben, das einmal verstehen von wegen, also wenn man halt das Investment treibt, wie du gesagt hast, von wegen, wie lange dauert das, damit erstmal die Investitionskosten wieder drin sind und ab dem Zeitpunkt verdient man am Tagesende eigentlich wirklich Geld mit dem, was man sich angeschafft hat. Oder sollte man im besten Fall auch Geld verdient haben?
Ja, und das Interessante bei uns im OT-Bereich ist ja wirklich, viele kalkulieren nur die Materialkosten oder den Anschaffungspreis, aber nicht die gesparte Arbeitszeit, die verkürzte Auslieferungszeit, die ich vom Gipsabdruck oder Scan bis zur Abgabe des Hilfsmittels habe. Und dadurch steigert sich ja auch oder steigt ja auch die Patientenzufriedenheit. Und was auch viele außer Acht lassen, ist die bessere Planbarkeit von dem gesamten Prozess.
Ja, das stimmt. Also das sind auf jeden Fall drei wichtige Punkte, die man auf jeden Fall nicht außer Acht lassen kann. Also gerade wenn man so in den ersten Gesprächen auch ist, wenn die OT-Betriebe sagen, wir wollen uns damit befassen, dann merken wir auch schon, dass in den Berechnungen, es wird schon irgendwie alles sehr genau genommen. Wenn wir jetzt so ein Komplettangebot zum Beispiel offerieren, dann wird halt immer genau geschaut, welche Position und wie und warum, und dann wird immer hinterfragt. Und wenn man aber mal die Gegenrechnung macht und fragt dann von wegen, okay, wie sieht denn der aktuelle Prozess aus, dann ist meistens, wird es ein bisschen ruhiger, sagen wir es mal ganz vorsichtig.
Genau, ja. Ja, aber also ich spreche auch aus der Erfahrung, als ich noch in der Werkstatt gestanden habe oder auch die auch eine Werkstattleitung hatte oder auch für Zahlen, Daten, Fakten verantwortlich war, das kalkulierst du ja auch nicht jeden Tag durch oder jede Woche. Ja. Und dann kommen halt solche Aussagen, die wir öfter hören, auch so aus dem Bauch heraus, dass man sagt, ja, der Preis so und so ist aber viel zu teuer. Aber ohne zu wissen, was hinter diesem Preis steht. Ja, also ja. Was bekommt man für den Preis und welche Ersparnis habe ich dann auch wirklich in der Werkstatt?
Das richtig.
Ist, glaube ich, nicht immer der Fall.
Genau, bevor wir über das Thema Ersparnis sprechen oder die anderen Punkte, die wir noch haben, würde ich mal noch mal kurz eben diese klassischen Problemzonen noch mal beleuchten wollen. Und zwar ganz plump gefragt von wegen, was frisst denn in der OT-Werkstatt richtig Geld?
Also Geld ist ja auch, naja, ich würde erstmal sagen, wir sollten uns erstmal anschauen, was viel Zeit frisst. Mhm. Meiner Meinung nach fängt das mit der traditionellen Modellherstellung an, also vom Gipsabdruck bis zum Positiv. Klar, das macht ja auch wirklich viel Spaß, einen Gipsabdruck am Patienten zu nehmen, ausgießen, dann sich in den Gipsraum stellen, den Gips zu schrubben, und es ist ja auch schön zu sehen, wie aus einem Abdruck dann auch ein fertiges Modell wird. Aber der gesamte Prozess, den ich gerade gesagt habe, ist nicht so effizient wie die digitale Modellerstellung. Dann der zweite Punkt, meiner Meinung nach, die sehr vielen kleinen Arbeitsschritte beim Herstellen beispielsweise von einer DAFO, die durch jemanden in der Werkstatt gemacht werden. Ja, ich habe so viele kleine Arbeitsschritte, die auch in unterschiedlichen Standorten in der Werkstatt stattfinden, beispielsweise an der Werkbank, im Schleifraum, im Tiefziehraum. Ja, und ich habe dann auch Wegzeiten, um von A nach B, von B nach C zu kommen. Oder auch der dritte Punkt, wenn jemand in der Werkstatt, der kann zwar an 2, 3 Versorgungen parallel arbeiten, aber nicht an allen 3 Versorgungen gleichzeitig. Ja, ich habe ja nur 2 Hände, mit denen ich ja gleichzeitig arbeiten kann. Ich kann zwar 3 unterschiedliche Orthesen bei mir auf der Werkbank liegen haben für 3 unterschiedliche Patienten, aber ich kann ja nicht alle 3 gleichzeitig in die Hand nehmen, mit denen in den Schleifraum gehen und an 3 Schleifmaschinen schleifen. Ja. Aber ein 3D-Drucker kann beispielsweise gleichzeitig Versorgungen für mehrere Patienten herstellen. Also ja. Zusammengefasst würde ich sagen, so der größte Kostentreiber in der traditionellen Werkstatt ist die manuelle Modellherstellung, die vielen kleinen Arbeitsschritte einer traditionellen Fertigung, beispielsweise einer DAFO, und ja, dass die Mitarbeitenden in der Werkstatt nicht gleichzeitig an 2, 3 Versorgungen arbeiten können.
Ja, da stelle ich mir auch so ein bisschen die Frage, müssen Sie denn auch wirklich immer parallel zwei, drei Versorgungen wirklich fertigstellen, weil das geht ja, rein physisch geht das ja gar nicht, aber das ist ja schon der Fall, dann macht man dort mal was, dann kommt hier nochmal ein Scharnier ran, dann kommt da nochmal was ran, dann probiert man das irgendwie parallel zu machen, weil wieder irgendwie Druck da ist, das schnell fertigzustellen. Genau. So könnte ich mir das halt sehr gut vorstellen oder auch aus den O-Tonen, die wir mal mitbekommen. Und wie du schon sagst, von wegen, klar, durch einen 3D-Drucker, dann kann man halt zum Beispiel über Nacht laufen lassen und dann produziert er halt eine X-Anzahl von Versorgungen und da muss halt sich jemand nicht zerreißen. Und ich glaube auch da wieder dieser Faktor, ne, worauf sollte man den Fokus denn legen? Auf die Zeit mit dem Patienten zum Beispiel, weil Menschen das total gut finden, richtig, wenn sich Menschen mit Menschen irgendwie befassen, vom zeitlichen Faktor her. Ne?
Ja. Ja, und das ist natürlich jetzt schwer hier im Podcast so allgemein zu sagen, aber weil du das jetzt gerade angesprochen hattest, ich hatte jetzt in meinem Beispiel von drei Versorgungen gleichzeitig oder parallel gesprochen. Man kann sich das ja vielleicht so vorstellen, um deine Frage zu beantworten, warum arbeitet man denn parallel an mehreren Versorgungen? Ich glaube, das ist dann so ein bisschen eine Mischkalkulation, jetzt nicht auf betriebswirtschaftlicher Ebene, sondern für die Patientenzufriedenheit. Klar, wenn ich jetzt Patienten A, wenn ich da von morgens bis abends nur Patient A bauen würde, bräuchte ich da vielleicht nur drei Werktage. Wenn ich, dann ist aber also der Patient C, also A, B, C, dann kommt der Patient C, aber erst nach 9 Werktagen ist das dann fertig. Deshalb arbeite ich parallel. Dann ist Patient A zwar nicht in 3 Werktagen fertig, sondern vielleicht in 5, aber Patient B und C auch. Hm, ja, also ja. Da versucht man dann halt den aufkommenden Stress, der ja zweifelsohne, ich glaube, in fast allen OT-Werkstätten da ist. Der zeitliche Druck wird auch immer höher. Das ist meine. Also so würde ich das wahrnehmen. Und so versucht man dem ein bisschen entgegenzuwirken, ja, dass man nicht einen Patienten bevorzugt, der dann ganz schnell das Hilfsmittel hat und der andere Patient halt ganz spät. Und deshalb arbeitet man sehr viel parallel.
Mhm. Ja, nee, kann ich auf jeden Fall auch nachvollziehen. Und ich glaube auch der Hörer, der kann das auch nachvollziehen und kennt die Situation mit hoher Wahrscheinlichkeit soweit.
Aber umso wichtiger ist es doch, sich dann auszusuchen oder zu gucken, welche Versorgung bekommen die Patienten denn? Und dann zu überlegen, okay, welche Versorgungen kann ein 3D-Drucker abgabefertig herstellen? Ja. Und das entspannt die komplette Situation für alle Beteiligten, die in diesem Prozess sind. Das heißt, die Patienten profitieren davon, weil die eher das Hilfsmittel bekommen. Die anderen Patienten, der Patient B und C, profitiert ja auch davon, wenn Patient A gedruckt wird oder das Hilfsmittel für Patient A, weil der Mitarbeiter in der Werkstatt sich nicht mit dem Hilfsmittel von Patient A aufhält, sondern sofort zu B und C gehen kann. Und Patient A bekommt das Hilfsmittel schneller, weil der Drucker nur das dann druckt. Beziehungsweise der könnte ja auch noch für Patient D und E drucken.
Ja, natürlich.
Also das ist eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten.
Ja, das sehe ich auf jeden Fall so. Und was wir ja auch gemerkt hatten in den Gesprächen und Projekten jetzt in den letzten Jahren, einfach mal, dass ja auch der Fokus gerade beim 3D-Druck gegebenenfalls eher auf standardisierte oder einfache Versorgung zum Beispiel geht, einfache Hilfsmittel, die aber abgabefertig sind und jetzt nicht die super extrem komplizierten Fälle, wo man halt einfach wirklich die Zeit beim Patienten braucht oder bei den Spastiken, wenn die verkrampft sind und so, was halt relativ auch schwierig zum Scannen ist, dass man sagt von wegen, nee, erstmal diesen digitalen Prozess mit kleinere Schritte, ne, dass man nicht immer gleich so die 1000% haben will, sondern erstmal kleinere Schritte macht und eben mit Standards arbeitet und diese Standards erstmal etablieren und daraus werden dann auch der ein oder andere komplizierte Fall kommt dann Stück für Stück dazu. Na, das sehen wir auch ganz häufig, oder?
Ganz genau. Ja, also das hab ich ja schon öfter gesagt in anderen Podcast-Folgen, wir beide zusammen oder in persönlichen Gesprächen. Man darf nicht sofort Champions League spielen wollen. Ja, also man sollte erstmal klein anfangen, Erfahrung sammeln, das lernen, um dann auch mit dem Ziel, mit dem Ziel hineinzugehen, immer besser zu werden. Und deshalb ist es ja auch keine Schande, anfangs weiterhin Gipsabdruck zu machen. Ja, wenn man das doch super gut kann, dann macht man weiterhin Gipsabdruck. Der Azubi gießt den aus, entpellt den, macht den ganz grob glatt, kann den einscannen und dann kann der weiter digital gearbeitet werden. Also es wird ja keiner gezwungen, einen GMFCS-4-5-Patienten die direkt zu scannen, wohlmöglich noch allein im Außendienst. Ja? Also bitte macht da weiterhin ganz normal den Gipsabdruck und startet mit dem digitalen Prozess dann auch erst in der Werkstatt. Ja. Und das Wichtigste für uns alle in der OT-Branche ist doch wirklich, dass die Patienten schneller ihre Hilfsmittel bekommen in einer gleichbleibenden Qualität.
Genau, das sehe ich halt auch so. Und dass die Patienten zeitnah versorgt werden mit dem, was sie auch wirklich brauchen. Das ist, glaube ich, auch nochmal so ein wichtiger Punkt. Und man muss vielleicht wirklich einfach mal ein bisschen Ruhe bewahren und in dem Fall sagen, komm, wir digitalisieren jetzt schon mal, wenn der Gipsabdruck da ist oder die Form, dass man sowas zum Beispiel erstmal digitalisiert und dort den digitalen Prozess erstmal anknüpft. Machen ja auch viele Betriebe, mit denen wir genau, im Austausch sind, also die wir betreuen. Das ist ja auch so das Thema. Ja, Dennis, aber was hältst du davon? Lass uns doch mal wirklich über den Elefanten im Raum sprechen. Und zwar, 3D-Druck ist doch immer viel zu teuer, aber wirklich immer. Ne? Das höre ich ständig, das hörst du ständig. Und wenn wir mit den OT-Werkstätten sprechen, die jetzt noch, ich sag mal, relativ am Anfang stehen, ist ja der Standardspruch, ne? 3D-Druck ist doch viel zu teuer.
Ja, das ist wirklich schon so ein Klassiker bei uns intern, wenn wir uns ja auch austauschen. Und weißt du was? Meiner Meinung nach oder die Erfahrung, die ich gemacht habe, das kommt von Leuten, die noch nie wirklich durchgerechnet haben, was ihre analoge oder traditionelle Produktion jeden Monat kostet und die irgendwann irgendwo mal einen sechsstelligen Betrag von einem Industriedrucksystem gehört haben. Aber das verknüpfen die. Die denken, 3D-Druck ist richtig, richtig teuer. Das kann ich eh nicht bezahlen, eigenen Drucker. Und dann machen die für sich innerlich einen Haken, weil sie ein paar FDM-Drucker geholt haben. Aber dass es dazwischen noch ganz viel gibt, das, glaube ich, haben dann nicht alle auf dem Schirm. Und die wissen dann auch gar nicht, wie relativ preiswert das dann sein kann. Und vor allen Dingen, wie effizient der gesamte Prozess des eigenen hochwertigen 3D-Druck in der OT-Werkstatt sein kann.
Ja, oder nicht nur, sie wissen es nicht, sondern vielleicht auch eher, sie wollen es nicht wissen, sie haben keine Zeit, sich damit zu befassen, oder sie sind wirklich sehr engstirnig und sagen einfach, weil sie davon überzeugt sind, nee, das ist alles nur Mumpitz, ne, von wegen, und deshalb wollen wir es gar nicht machen. Also ich glaube so, da gibt es noch so ein paar Zwischentöne auf jeden Fall nochmal mit dazu. Aber ja, aber genau.
Auf der einen Seite, irgendwann muss ja auch mal die Entscheidung gefällt worden sein, einen 2, 3, 4 FDM-Drucker zu holen. Da hatte man ja auch Zeit für.
Ja, das stimmt.
Also, und oftmals ist es ja so, die Betriebe sind ja auch immer oder werden immer digital aufgestellter. Das ist das, was ich so miterlebe, dass es immer mehr Betriebe gibt, auch kleinere Betriebe, wo ja ein, vielleicht zwei Mitarbeitende primär sich um die Digitalisierung, also um 3D-Druck, um 3D-Scanning dann kümmern. Und das ist ja dann, das würde ja zu deren Aufgaben gehören, sich nach anderen Drucktechnologien umzusehen, außer FDM und einem Industriedrucker.
Ja, natürlich, auf jeden Fall. Und wir sehen es ja auch, dass meistens die Teams in den OT-Betrieben ja sogar aus, ich sag mal, maximal 3 Personen im Durchschnitt bestehen und davon wirklich einer so dieses Ganze inhaliert, wirklich das Doing am entsprechenden Drucksystem und ein anderer oder 2 andere dann die Modellierung dann durchführen und der Außendienst zum Beispiel dann das Scanning durchführt oder so. Also eher in so einer Konstellation. Also für die Leute, wenn du jetzt gerade zuhörst und denkst, Mensch, unser OT-Betrieb ist doch viel zu klein dafür, sowas zu machen, ne? Das stimmt nicht. Also das können wir euch fast zu 100% bestätigen. Das stimmt gar nicht. Das Problem ist eher halt, du brauchst jemanden, der sich da auch so ein Stück weit berufen fühlt und dann halt jemand, der die Entscheidung trifft, ja, wir machen das. Na, und dann kann man das ordnungsgemäß implementieren. Da gibt es ganz viele. Na, und die müssen nicht gleich irgendwie 50 Leute haben, die dann extra abgestellt werden und so weiter und so weiter. Na, da wird es nur unnötig komplizierter, um sowas dann zu implementieren. Aber gerade bei kleineren Betrieben sehe ich sogar eine sehr größere oder eine höhere Chance, sowas halt mal innerhalb von 3 bis 6 Monaten eine richtig solide Basis umzusetzen. Ja.
Ja, und das, was du schon sagtest, wichtig ist natürlich, dass es jemanden in der Werkstatt gibt, der da auch wirklich Bock drauf hat. Ja, es macht keinen Sinn, wenn die Geschäftsführung sagt, okay, wir haben das Budget, wir sind bereit, Geld in die Hand zu nehmen, aber keiner in der Werkstatt hat da wirklich Bock drauf, ja, und dann dümpelt das so vor sich hin. Genau. Und andersrum ist es auch schwierig für die in der Werkstatt, wenn es da welche gibt, die da hoch motiviert sind, die da auch vielleicht aus dem privaten Umfeld schon richtig viel Expertise haben, aber die Geschäftsführung sagt, nee, da haben wir kein Budget für. Das gibt's ja auch.
Richtig. Deswegen, also ich sag mal, das sind viele, ja, viele Kopfsachen, glaube ich, oder Einwände, Vorwände, die immer wieder kommen an der Stelle. Aber das ist ja auch unser täglicher Job, ne, da einfach Aufklärungsarbeit zu betreiben, auch in dem Format jetzt hier, auch wenn wir hier natürlich nicht in Gänze alles erzählen können, dürfen und wollen. Weil ich sag mal, wir haben nicht umsonst unsere Trainingspakete, Schulungspakete, ne, wo du auch immer stark eingebunden bist, warum du auch nicht jedes Mal eben bei jeder Folge dabei sein kannst, wie wir eingangs das gesagt haben, ne, weil es gibt halt genug Betriebe, die halt sagen, sie wollen halt umsetzen und dafür haben wir halt dann entsprechend die Formate. Aber nochmal ganz kurz zurückzukommen, nochmal mit dem Thema 3D-Druck ist so teuer und so. Na, du hast es ja gerade noch mal ganz gut zusammengefasst, eben, dass man nicht wirklich genau weiß, eben, was denn der Mehrwert ist und den 6-stelligen Betrag dafür auszugeben. Und was wir ja auch häufig sehen, ist eben, dass das Budget für die Arbeitszeiten zur Herstellung des Modells und des Hilfsmittels oder der Müll, der fabriziert wird im konventionellen Bereich oder die verlorene Arbeitszeit, verloren natürlich in Anführungsstrichen, muss man sagen, dass man öfters am Tag aus dem eigenen Herstellungsprozess rausgerissen wird und dann immer wieder sich neu einfinden muss, eben in die Versorgung, in die Herstellung der Versorgung. Das taucht halt. Also ich habe es bisher ehrlich gesagt noch in keiner wirklichen Excel-Tabelle gesehen, dass genau diese Kosten, also Müll ja, ne, also das, was so Abfall ist und so, das sehe ich schon. Aber so die anderen Sachen, so ein bisschen gerade so dieser Switch, so Mensch, Max, komm mal kurz aus der Werkstatt raus, wir haben da mal eine Frage. Und dann fängt man halt wieder an, ne, wieder weiterzuarbeiten. Und man hat ja trotzdem immer so eine kleine, so ein paar Minuten, ne, bis man wieder dann effizient in diesem normalen Prozess ist, wo man dann die Orthese dann auch wirklich oder das Hilfsmittel dann modelliert und ausgießt und macht und tut. Und das, wie gesagt, ich habe es in keiner Excel gesehen. Aber wehe, ne, der 3D-Drucker kostet dann jetzt nur exemplarisch, ja, irgendwie 15.000 Euro. Und das ist doch sofort teuer und geht gar nicht und so weiter. Und man muss halt immer überlegen, bezogen auf was und bezogen auf welche Laufzeit, ne?
Ganz genau, ja. Ja. Ja, und man braucht ja du brauchst in der Regel eine Geräteinvestition, zum Beispiel Filament oder ein Hartsystem. Das liegt so bei, ja, ganz grob ja jetzt nur die Zahlen hier zwischen 3.000 und 20.000, je nach Bauraum und Einfachheit und Materialauswahl etc. Dann braucht man ja die Verbrauchsmaterialien, zwischen 50 und 150 Euro der Liter für das Harz oder für Pulver. Im Filament ungefähr so im Durchschnitt bei 30 Euro das Kilogramm für Qualitätsfilament, jetzt ohne Carbonfaseranteil. Dann braucht man noch ein bisschen zusätzlichen Aufwand für Reinigung und Nacharbeit, ganz klar. Ja, und der Zeitfaktor, aber das Spannende, die Maschinen arbeiten ja autonom. Die arbeiten nachts, während der Mittagspause, übers Wochenende, an Feiertagen und das ist ja Gold wert. Aber je nach Drucksystem benötigt man mehr Zeit, den Drucker ans Laufen zu bringen, beziehungsweise ihn am Laufen zu halten, als ein anderes System. Und ich glaube oder ich behaupte jetzt, und da gehörst du auch zu, viele von den Zuhörerinnen haben wahrscheinlich auch schon Erfahrungen mit FDM-Druckern gemacht. Und dann werdet ihr es ja auch wissen, wie zeitintensiv ein FDM-Drucker ist, ja, dass der nicht immer so möchte, wie man das will. Und im privaten Umfeld finde ich das ja auch schön, so ein bisschen auszuprobieren, ein bisschen rumzubasteln an den Einstellungen, ne? Ich meine, du hast ja auch 1-2 Stück und so als Hobby zu Hause macht das ja auch Spaß, aber im betrieblichen Kontext, wo es doch ums Geld verdienen geht, ja, und die Prozesse effizienter zu gestalten, das ist doch das Ziel. Und da brauche ich doch ein Drucksystem, was zuverlässig mit gleichbleibender Qualität druckt ohne dass jedes Mal viel und kostbare Arbeitszeit investiert wird.
Ja, also das nochmal kurz, wenn ich nochmal einhaken kann, genau. Also ja, ich habe ja privat, habe ich ja auch einen Filamentdrucker im System zu Hause und mit meiner Tochter zusammen suchen wir halt meistens am Wochenende oder alle zwei Wochenenden, dass wir uns mal ransetzen. Und da ärgert es mich wirklich, auch wenn es ein gutes System ist, gut funktioniert, Preis-Leistung passt alles für den Zuhause-Bereich und so, alles super. Aber ohne Mist, also ärgert mich wirklich, wenn dann die Druckqualität nicht stimmt, du das dann nochmal machst. Und neulich habe ich das Problem, dass dann auf einmal das Hotend total vergurkt war, weil wir schon zu viel gedruckt haben. Und das ist mir halt nicht aufgefallen. Und das war wirklich so, wo ich mir dachte, so, boah, das kann nicht wahr sein. Und dann baust du eigentlich so ein paar Stunden irgendwie an dem Ding rum und guckst dann im Internet und machst und tust. Ne? Also wie gesagt, auch und das kann man sich natürlich am Wochenende mal leisten, ne? Wenn man dann mit der Tochter zusammensitzt und mal friemelt, damit die das auch rauskriegt, was wie wo, ne? Von wegen, woran kann das halt liegen. Aber das stimmt schon, im beruflichen Kontext, da sollte dann mal eine Wartung gemacht werden, natürlich ordnungsgemäß, aber klar, dann sollte es halt wiederholbar und zuverlässig funktionieren im Durchschnitt und nicht, dass man irgendwie Wochen und Monate dann irgendwie Kopfschmerzen bekommt, weil das System halt nicht so funktioniert, wie es halt sein sollte. Da hast du vollkommen recht.
Ja, und ich glaube, da kommt dann vielleicht auch so ein bisschen die Abwehrhaltung von manchen auch her, die FDM-Druck kennen und das dann im Betrieb kommunizieren. Und dann heißt es, ah nee, das ist zu zeitintensiv, wir haben keine Zeit, uns mit 3D-Druck zu beschäftigen. Ja, aber ihr dürft bitte nicht vergessen, vergleicht keine Birne mit Äpfel. Ja, ein Hobby-FDM-Drucker von zu Hause, den könnt ihr nicht mit einem professionellen, beispielsweise Harzdrucker vergleichen.
Nee, und das geht ist wirklich also nicht.
Mein Appell.
Ja, nee, glaube ich, ist auch angekommen und auch sollte eigentlich logisch sein. Ne? Es gibt halt wirklich Unterschiede und deshalb ist natürlich auch preislich, dass das ein oder andere sich nochmal ein bisschen anders widerspiegelt, als wenn man jetzt wirklich so einen eigenen FDM-Baukasten zum Beispiel nimmt, die bestimmt in vielen Bereichen auch gut sind und wir verteufeln die auch nicht. Aber es geht ja wirklich hier drum, dass ihr halt ein Gerät haben wollt fürs Unternehmen. Und das ist der wichtige Punkt. Und wenn man halt eben in dem Kontext ist, dann muss man natürlich schauen von wegen, was bietet denn auch wiederholbare Ergebnisse und eine Prozesstreue. Und genau das sind ja die Lösungen, die wir ja auch präferieren. Also wir bieten ja nur solche Systeme an, wo wir halt wissen von wegen, dass in den meisten Fällen das funktioniert. Natürlich kann auch mal ein Montagsgerät dabei sein, ja, keine Frage. Ne, da haben wir auch immer mal wieder auch Tickets und Herausforderungen. Aber dafür sind wir ja auch noch mal da, um zu unterstützen und darauf hinzuweisen oder Tipps und Tricks zu geben, dass das halt auch noch mal ordentlicher funktioniert und wirklich die Prozesssicherheit halt da ist.
Ja, genau. Und ja gut, die Qualität hatte ich ja auch schon erwähnt gehabt, dass man das natürlich nicht jetzt mit einem Hobby-FDM-Drucker vergleichen kann. Und also wer das nicht glaubt, wie einfach, wie effektiv, wie effizient allein die Handhabung mit einem Harzdrucksystem ist, der kann sich gerne bei mir melden. Ja, ich habe und dann kann ich ihm mal zeigen, wie einfach das wirklich vonstatten geht, wie wenig Zeit man da braucht und dass man keine spezielle Schulung braucht, um das Gerät gut bedienen zu können.
Ja, also ich glaube, der erste Einstieg ist sehr gut, ist sehr einfach, das merken wir schon. Und nutzt einfach die Chance, ne, kostenloses Erstgespräch, einfach mal mit Dennis abstimmen, damit man einfach mal schaut von wegen, wo steht ihr gerade, wo kann man was machen und dass er euch das mal zeigen kann, wie einfach das denn funktioniert. Und man hat ja häufig auch als Führungspersonal so ein bisschen den Bauchschmerzen, oh, muss ich mich jetzt direkt darum kümmern, damit es dann funktioniert? Verstehe ich das sogar, wie das geht? Und muss ich das jetzt dann meinem Team beibringen, wie das Ganze funktioniert? Und da haben wir halt ja auch ein extrem einfaches und sehr gut funktionierendes Onboarding schon in den letzten Jahren exerziert, was ja sehr, sehr gut funktioniert, muss man sagen. Also wo die Kunden einfach an die Hand genommen werden und dann halt in überschaubaren Zeitabstand, dass sie halt loslegen können. Also und das ist halt wichtig, ne, dass man genau weiß, was sind so die wichtigsten 1, 2, 3, 4 Punkte, wo man drauf achten muss. Und gerade halt auch, wenn dann das gesamte Team damit dann umgehen soll, die dann in der Werkstatt damit arbeiten sollen. Und da, wie gesagt, nutzt die Chance, macht ein kostenloses Erstgespräch mit Dennis und dann führen wir euch, dann nehmen wir euch an die Hand, ne, und dann können wir Stück für Stück passgenau die Lösung dann etablieren, wie ihr das halt für eure OT-Werkstatt halt auch benötigt. Die Entscheidung müsst ihr natürlich immer noch treffen, aber wir können euch halt alles da an die Hand geben und genau. Mit Schulungen und was auch immer. Also wir haben da verschiedenste Möglichkeiten auf jeden Fall, dass auch du mit deiner OT-Werkstatt in die Umsetzung kommst und ein bisschen Digitalisierung unter Zuhilfenahme von 3D-Scanning, 3D-Druck und Modellierung auch umsetzen kannst. Das ist uns nochmal ganz, ganz wichtig, glaube ich, an der Stelle.
Genau.
Haben wir denn noch was auf dem Zettel bei uns? Ich gucke mal gerade noch mal durch. Also wir haben, glaube ich, das jetzt wirklich alles soweit. Mal gucken. Nö, also ich sehe jetzt hier ehrlich gesagt nicht. Ne? Achso, doch ein Punkt, den man vielleicht noch mal kurz ansprechen kann. Der Image-Vorteil. Also der ein oder andere, wenn er so bei seinen Marktbegleitern schaut oder im Netzwerk schaut, die jetzt schon 3D-Druck einsetzen, würde ich ganz souverän sagen, dass sie schon vielleicht ein Stück weit einen Image-Vorteil bekommen gegenüber den Mitbewerbern, die noch sehr traditionell unterwegs sind. Und das dann schon immer so ein bisschen, ja, entweder auch neidisch oder so, ach, das würde ich auch gerne machen, ne, so, dass so dieser Gedanke dann aufkommt. Also es kann ein Vorteil sein, sagen wir es mal so, wenn man auch die digitalen Prozesse in dem Bereich halt auch nutzt. Na, das ist jetzt noch so ein Punkt, den ich, habe ich jetzt noch mal auf dem Zettel gefunden, Dennis. Ich weiß nicht, hast du noch was auf dem Zettel? Sonst würde ich hier heute unsere OT-Werkstatt wieder zumachen.
Ja gut, du hast jetzt ein bisschen Image-Vorteil gegenüber Mitbewerbern erwähnt. Was man in diesem Zusammenhang auch nicht ganz vergessen darf, ist natürlich Image-Vorteil bei Bewerbungen, ja, wenn man neues Personal sucht.
Stimmt.
Und man als modernes, zukunftsorientiertes Unternehmen auftritt, glaube ich, ist es, auch wenn es schwer ist bei uns auf dem OT-Markt, aber ist es dann doch ein bisschen einfacher, vielleicht agiles Personal zu finden, welches da auch richtig Bock drauf hat.
Ja, ganz wichtiger Punkt, Fachkräftemangel nochmal ganz fett unterstreichen, haben wir, glaube ich, in den Folgen schon mehrfach auch gesagt, Fachkräftemangel, ganz großes Problem bei uns in allen Branchen, im Handwerk besonders, also auch das kann natürlich ein Vorteil sein, wenn man dann ein modernes Sanitätshaus mit eigener OT-Werkstatt zum Beispiel gelangt und dann sieht von wegen, oh, das ist hier aber alles moderne Prozesse und scheint alles sehr gut zu funktionieren, ist gut koordiniert, auch mit den Patienten, die Termine etc. Na, alles sieht sehr modern aus und so. Das kann noch ein Entscheidungskriterium sein, ja, auf jeden Fall. Gut, Mensch, Dennis, dann würde ich sagen, dann war es das mit der heutigen Folge. Und wir hoffen natürlich, dass du als Hörer wieder viel mitnehmen konntest und etwas mehr über den, ich sag mal, echten ROI, Return on Investment von 3D-Druck in der OT-Werkstatt erfahren konntest. Vielen Dank, dass du heute zugehört hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, so wie immer, dann schreib uns bitte gerne einen Kommentar, buche ein kostenfreies Erstgespräch mit Dennis, ganz, ganz wichtig. Und damit ihr auch in die Umsetzung kommt, gebt uns einen Daumen hoch bei der Plattform, die ihr gerade hört, die ihr gerade nutzt. Und wir freuen uns auf jeden Fall, dass du heute wieder zugehört hast. Wenn du mehr erfahren möchtest über zum Beispiel auch Sicherheitsdatenblätter, Rechenbeispiele, Leitfaden etc. etc., dann melde dich, mach das Erstgespräch mit Dennis. Ganz, ganz wichtig, dass ihr da ein Meeting macht. Da kann man dann genau über die Bauchschmerzen, die ihr aktuell habt, noch in eurer OT-Werkstatt für die Entscheidung nochmal drüber sprechen. Und wir haben natürlich unseren Praxisleitfaden 3D-Druck in der Orthopädie-Technik, den ihr in unserem Online-Shop bekommt. Wenn ihr Podcast als Gutscheincode angibt, spart ihr euch sogar die Versandkosten. Und das ist ein gedrucktes Booklet, 36 Seiten stark. Und da findet ihr auf oberer Flughöhe erstmal Tipps und Tricks und Hinweise, wie man überhaupt mit 3D-Druck starten kann, was man da berücksichtigen sollte und was so die typischen Fehler sind. Und wer ein bisschen digitaler schon unterwegs ist, zum Beispiel bei LinkedIn, dann auf jeden Fall mit Dennis verknüpfen, Dennis Opielka, und mit mir verknüpfen, Dominik Heinz. Und tretet gerne unserer LinkedIn-Gruppe bei, 3D-Druck in der Orthopädie-Technik, Anwender aus Deutschland. Wenn ihr aus dem OT-Bereich kommt, ne, ihr müsst einmal eine Anfrage stellen, dann prüfen wir einmal, ob ihr aus dem OT-Bereich kommt und dann könnt ihr sehr gerne dazukommen. Wir sind schon im, ich sag mal, deutlich zweistelligen Bereich an Mitgliedern mit drin. Es wächst Stück für Stück, ne, ganz organisch, muss man sagen. Und da gibt es immer wieder Impulse, die der Dennis zum Beispiel bereitstellt oder auch von mir ein paar Informationen von Neuigkeiten rund um diesen ganzen Orthopädie-Technikenbereich, technischen Bereich und 3D-Druck. Und wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Folge und ganz wichtig, kommt in die Umsetzung, denn nur hören reicht halt nicht aus. Ich kann es nicht oft genug sagen. Wir sind für euch da, wir nehmen euch gerne an die Hand und bis zum nächsten Mal. Ciao! Das war's für heute in der OT3D-Werkstatt. Ich hoffe, du konntest heute einige spannende Einblicke mitnehmen und fühlst dich motiviert, die Digitalisierung in deiner Werkstatt voranzutreiben. Dieser Podcast wird bereitgestellt von druckerfachmann.de.